den Begriff der Liebe von der Vorstellung der erotischen oder der exklusiven Paarbeziehung durchlässiger denken. Dieser Ansatz schien mir sehr wichtig.
Herzlich willkommen bei Dies auch zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In unserer Folge Nummer 103 zu Gast ist die Kunsthistorikerin und Kuratorin Jana Johanna Heckel. Jana hat einen größeren Aktionsradius. Sie hat in Berlin studiert, wohnt in Brüssel, hat 2 Jahre lang das Fotoforum Biel in der Schweiz geleitet und nun hat sie eine Ausstellung in München kuratiert. Heute erzählt sie uns, wie man Liebe fotografisch sichtbar machen kann und warum sie Helmut Newtons Fotografie schwierig findet. Wir sagen herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Jana Heckel. Jana, so möchtest du genannt werden. Wir wollen dich, bevor wir zum Thema kommen, kurz vorstellen. Du bist Kunsthistorikerin und Kuratorin aktuell. Hast du eine Ausstellung in München kuratiert, die am 7. Februar öffnen wird und dann fast ein halbes Jahr, habe ich gesehen, zu sehen sein wird. Doch ehe wir darauf kommen, wie sie heißt und wovon sie handelt, wollte ich dich bitten, dich kurz einmal vorzustellen. Wie ist dein Werdegang? Was sind deine Schwerpunkte, Jana?
Ja, sehr gerne. Danke, Rebecca, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Ich habe eigentlich ganz klassisch Kunstgeschichte und Literatur studiert, noch in den schönen alten Magisterstudiengängen in Berlin an der HU und Freien Universität. Und mein Interesse in die Kunst hat auch sehr früh eigentlich immer in die Richtung der Praxis sich ja verlagert. Ich habe sehr früh damals, hatten wir ein Offspace mit Studentin gegründet, die kleine Humboldt-Galerie noch im Studium. Ich habe später länger für die Sammlung Buros das Vermittlungsprogramm betreut und immer wieder auch angefangen, eigentlich Ausstellungen in verschiedenen Institutionen, privat, größer und kleiner, aber eben auch staatlich zu kuratieren und habe mich bereits in meiner Magisterarbeit aber mit dem Schwerpunkt eigentlich für Fotografie oder die Schnittstelle, muss man sagen, zwischen Bewegtbild und zwischen Fotografie und Video, damals in der Arbeit von Fiona Tan, auseinandergesetzt. Und dieses Interesse hat sich dann später bis ja auch wissenschaftlich über meine Dissertation weiter fortgesetzt.
Was interessiert dich bis heute speziell an Fotografie?
Fotografie ist natürlich, ich glaube, die technischen Umbrüche, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind umgeben von Fotografie. Es ist, ich denke, gerade auch mit den sozialen Medien eine ganz neue nochmal gesellschaftliche Verantwortung, die der Fotografie zugetragen wird, dazugekommen. Und gleichzeitig ist es ein Medium, was natürlich sehr an, man muss sagen, an die Realität, an den großen Komplex des Dokumentarischen oder des vermeintlich Dokumentarischen gebunden ist. Und dieses Spannungsfeld hat mich eigentlich von Beginn an immer herumgetrieben. Die Texte von Susan Sontag beispielsweise, auch diese ganze Kritik, die man bis heute gerade auch am Fotojournalismus ungebrochen übertragen kann, aber eben auch die Frage, wie Fotografie in den Raum übertragen werden kann. Also was unterscheidet Fotografie vom klassischen Fotojournalismus, von den Strecken, die uns in den Printmedien, heute Social Media, entgegentreten, in diesem Transfer?
Ja, gibt es deiner Meinung nach denn Fotografie, die, also verantwortungslose Fotografie?
Ich glaube, es ist ganz wichtig heute, der Kunst generell wird ja sehr viel politische Verantwortung zugetragen und ich glaube, dass es, man kann durchaus auch Positionen in der Fotografie finden, die abstrakt vorgehen, abstrakt arbeiten. Ich weiß nicht, ob man deshalb von Verantwortungslosigkeit sprechen könnte, aber vielleicht durchaus von einer Gegenposition oder von einer neuen ästhetischen Form, Sprache oder Suche. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich anzuschauen, welchen Kontext die Fotografie spielt. Also bewegen wir uns im Feld der Kunst, im Feld der Medien. Oftmals rekurrieren natürlich auch viele künstlerische Arbeiten auf die Formsprache der Medien. Also es ist ein permanentes Wechselspiel. Mhm. Aber also ich muss sagen, ich unterrichte auch. Zurzeit habe ich eine Gastprofessur in der Königlichen Akademie in Gent. Und was ich dort sehr oft sehe, ist, dass viele meiner Studentinnen sich auch in der Krise, ein bisschen in dem Laufe des Studiums, muss man sagen, immer wieder befinden. Und zwar diese Verantwortung, welche Autorinnenposition nehmen Sie ein, worauf beziehen Sie sich, ist etwas, was durchaus auch, ich denke, den fragilen Status der Fotografie heute gesellschaftlich widerspiegelt.
Und fragil meinst du im Sinne von Überflutung oder Entwertung durch die schiere Menge, die es gibt? Oder wie meinst du das?
Durchaus beides. Ich glaube, dass Überflutung und Überwertung, es sind beides Begriffe, die natürlich, es gibt eine neue, auch vielleicht Amateurhaftigkeit der Fotografie. Wir haben sehr viel mit digitaler Distribution, aber auch mit Filtern, mit Applikationen zu tun, die Entscheidungen abnehmen. Perfektionistische oder Vorstellungen von einem sozusagen richtigen Bild sind mit in die Programme eingeschrieben.
Ja.
Gleichzeitig ist es aber auch immer schwieriger, aus der Schwemme von Bildern richtig und falsch zu erkennen. Und das ist natürlich eine Diskussion, die sich jetzt gerade im Zeitalter von AI oder Deepfakes ganz wichtig nochmal neu entfacht hat. Und ich glaube, diese Verantwortung auch, ich spreche immer wieder mit meinen Studenten auch von Bildschule, also diese oder Bild- oder Sehschule, ist, denke ich, ein Feld, was ganz wichtig ist, was auch früh schon in der ich denke, in den Schulen ansetzen muss, in der Früherziehung. Aber wie verortet man da als Künstlerin oder als auch werdender Pressefotograf seine eigene Position und welche Bilder, welche Fotografien können wir als wahr, als authentisch, auch das ist natürlich historisch ein ganz schwieriger Begriff in der Fotografiegeschichte, bewerten. Aber ich denke, diese Bildkompetenz ist etwas, was sehr, sehr wichtig geworden ist heute.
Mhm. Kommen wir zu deiner Ausstellung, Jana. Wo und in welchem Rahmen findet sie eigentlich statt?
Also mich hat vor etwas mehr als 2 Jahren eine Einladung erreicht durch Eva Maria Fanatuczek. Das ist die Vorstandsvorsitzende der Stiftung in München.
Das ist die Stiftung?
Die Alexander Tuczek Stiftung.
Okay. Was ist denn das für eine Stiftung eigentlich?
Also es ist eine Stiftung, die sich der Förderung von Kunst, aber ganz wichtig auch Wissenschaft verschrieben hat und sich vor allem eben künstlerischen Stimmen, aber auch wissenschaftlicher Forschung verschrieben hat, die teilweise im großen Kanon, kann man sagen, nicht beachtet wird. Hat einen großen Schwerpunkt, was wichtig zu sagen ist, auf Fotografie und Skulptur in Glas.
Okay.
Und damals, 2020/21, habe ich eine größere Ausstellung in der Pinakothek der Moderne kuratiert, die sich mit neuen digitalen Bildphänomenen und Überwachungsphänomenen auseinandergesetzt hat. Die ging aus meiner Dissertation hervor. Diese Ausstellung wurde zu 100% damals von der Alexander-Tuczek-Stiftung finanziert. Es war eine Ausstellungsreihe, die von ihm gefördert wurde. Und ja, daraufhin hat sich dann eine Einladung eigentlich ergeben. Sie haben mich angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die neuen Räumlichkeiten, in die Blackbox, so heißt sie, in München-Schwabing in der Parkstadt zu bespielen. Und das habe ich getan.
Mit deiner neuen Ausstellung. Erzählst du uns zunächst etwas darüber, wie sie heißt und wie dieser Titel zustande kam?
Ja, also die Sammlung, muss man dazu sagen, die Frau Fanatuczek ist eine Wissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf Sexualwissenschaften und das schlägt sich auch so ein bisschen in der Sammlung nieder. Und es gibt Arbeiten, die sich viel auch mit Intimität oder Begehren, habe ich das im Untertitel genannt, aber es gibt Fokus auch auf, ich mag den Begriff der erotischen Fotografie nicht, aber durchaus auf Darstellungen von, ja, eben diesem weiten Feld.
Und warum magst du den Begriff nicht?
Ja, ich glaube, erotische Fotografie ist etwas, was wir sehr schnell in so ein bisschen einen kitschigen Bereich, Helmut Newton, schwarz-weiß, wir denken an rekelnde Frauen in Dessous.
Also Helmut Newton kitschig? Ist das gar nicht dein Ding?
Ich würde sagen, Probleme mit der Inszenierung von Newton, wie er Frauen wird es als immer ein großer Schritt in das Empowerment der Frauen, wird da interpretiert. weil ich finde, es sind dennoch sehr viele Klischees, wie Frauen inszeniert wurden und natürlich von einem Mann der Modefotografie, der oftmals auch die Mitarbeit seiner Frau, interessanterweise, die nicht wirklich auch mit an der Autorschaft genannt wird. Für mich ist es eher eine simplifizierte Bildsprache und die künstlerischen Positionen, die sich nun in der Ausstellung befinden, würden sich ganz klar von dieser unterscheiden.
Okay. Jetzt noch mal kurz zu Ihrem Titel. Der bezieht sich auf etwas. Erzähl uns doch, wie heißt sie überhaupt und worauf bezieht sich der Titel?
Love Maybe. Und zwar bezieht sich der Titel auf ein Gedicht der afroamerikanischen Schriftstellerin und Bürgerrechtsstreiterin Audre Lorde. Und mir war ganz wichtig, als ich mir die Sammlung angeguckt habe, das ist natürlich auch als Kunsthistorikerin ganz große Freude, erstmal einzusteigen und zu gucken, welche Arbeiten gibt es. Und vor allem, das war das Schöne, ich hatte eine carte blanche, Arbeiten hinzuzunehmen und mir auch zu überlegen, welche Stimmen fehlen. Und ich bin seit einigen Jahren sehr, sehr angetan von den Schriften Audre Lordes, auch eine Zeitgenossin von Bell Hooks, eine weitere wichtige Stimme, auch eine afroamerikanische Schriftstellerin, die sich viel mit dem Komplex oder dem Begriff der Liebe, der Erotik aus, man würde heute sagen, intersektionell feministischer Sicht beschäftigt haben und eigentlich den Begriff der Liebe von der Vorstellung der erotischen oder der exklusiven Paarbeziehung, heteronormativ gelebten Paarbeziehung, hinweg ins gesellschaftliche oder ja, man kann sagen, durchlässiger Denken. Mhm. Und dieser Ansatz schien mir sehr wichtig. Also natürlich gibt es in der Ausstellung auch sehr viele Arbeiten, die sich mit dem Bereich der Paarbeziehung und des Begehrens auseinandersetzen, aber eben nicht nur.
Wie ist deine Ausstellung aufgebaut?
Ja, es ist eigentlich relativ klar, habe ich versucht, in vier Kapiteln diese verschiedenen, man kann sagen, Facetten oder Bereiche der Liebe zu subsumieren oder zu erweitern. Und es gibt ja das Kapitel Einander näher kommen, Intimität als gelebte Sensibilität. Dann gibt es ein Kapitel, was sich mit eigentlich Blickregime auseinandersetzt, eins mit dem Komplex der Care-Arbeit oder der Fürsorge, kann man sagen. Also da kommen Positionen und wie beispielsweise Mutterschaft spielt eine große Rolle darin, Eltern-Kind-Beziehung. Mhm. Und ein Kapitel, was sich mit Queerness auseinandersetzt, also was man kann sagen, eigentlich Fotografie und Erotik jenseits der heteronormativen Kernfamilie liest.
Also gerade Queerness ist derzeit wieder ein riesiges mediales Thema, nachdem es sich in Europa so peu à peu zu normalisieren schien, ist in Trumps Amerika unter seiner Regierung wieder zum Politikum. Fließt das in deine Ausstellung schon ein, also bewusst oder vielleicht ja auch unbewusst?
Absolut. Ich glaube, dass viele der Rechte, der demokratisch erstrittenen Rechte, die auch ich noch vor wenigen Jahren als endlich garantiert empfunden habe, immer mehr bedroht sind. Also das gilt sowohl natürlich für die Rechte der LGBTIQA-Community als auch für, man kann sagen, auch Gesetzesentwürfe, die dem Feminismus zugeschrieben werden, wie beispielsweise Abtreibungsrechte. Und ich glaube, dass in der Auswahl der Arbeiten war mir ganz wichtig, gerade auch, wenn wir nochmal auf das Thema Queerness zu sprechen kommen, eigentlich Arbeiten einzuladen, die aus verschiedenen Kulturkreisen, also wir haben Werke beispielsweise der indischen Künstlerin Dayanita Singh, aber auch des Afroamerikaners Paul Padrisupuya und andererseits aber auch verschiedene intergenerationelle Bezüge herzustellen. Mhm. Also es befinden sich darin Werke Mitte 70-jähriger Künstlerin, beispielsweise die tschechische Künstlerin Libuja Jirkovskakova, die in den 80er Jahren angefangen hat, ein ganz radikales Werk hinter dem Eisernen Vorhang in Prag zu entwickeln, die erst vor ganz kurzer Zeit, also seit eigentlich 3 Jahren überhaupt erst Anerkennung für dieses Werk erfahren hat, mit in die Ausstellung hineinzunehmen und zu zeigen, dass es auf gar keinen Fall selbstverständlich ist und historisch immer wieder zu natürlich Kämpfen auch oder verboten, auch Zensur gekommen ist und dass dies kein Thema ist, was sich erübrigt heutzutage.
Mhm. Und nochmal, um nochmal auf die Gegenwart zurückzukommen und auf Trumps Amerika. Hast du überhaupt auch amerikanische Künstlerinnen oder Künstler unter den Ausgestellten?
Ja, es ist beispielsweise die Künstlerin Talia Shetrit oder Alex Soss ein Teil der Ausstellung. Die arbeiten eher, man kann sagen, ein bisschen, Alex Soss kommt aus der Dokumentarfotografie. Ja, durchaus. Und eben ganz prominent, ich habe ihn gerade schon erwähnt, in der Ausstellung ist die Position von Paul Supuya, der einerseits mit ein Bild auf dem Cover, aber auch auf der überhaupt auf dem Ausstellungskommunikationsposter, kann man sagen, oder dem Hauptvisual, dem Keyvisual, wie man sagt, vertreten ist.
Ja, eurem Flyer, oder?
Flyer, genau, digital, aber auch das Ausstellungsposter, das in der Stadt in ganz München und darüber hinaus hängt, an den Anzeigen, die geschaltet wurden, Monopol und so weiter. Und natürlich auf dem Katalog. Wir haben auch einen ziemlich umfangreichen Katalog produziert beim Distanzverlag.
Da wird er erscheinen.
Genau, ja, ist schon erschienen.
Ist schon erschienen. Hast du ein Lieblingsmotiv jetzt, wo du ihn gerade vor dir liegen hast? Eins, das dich besonders berührt oder verstört oder was Kunst alles noch kann?
Aus der Ausstellung speziell oder generell?
Ja, oh nein, nicht generell. Dazu komme ich später noch. Aber aus deiner Ausstellung.
Es gibt so viele. Ich glaube, ich war am bewegtesten mit, als ich die Arbeiten von der Künstlerin Acosio Victoria Adesanya ausgepackt habe, die ich schon seit einigen Jahren, kann man sagen, dann kuratorisch begleitet habe und die eine ganz persönliche Arbeit für die Ausstellung dazugesteuert hat. Und man muss sagen, dass sich die Künstlerin, eine Deutsche mit organischen Wurzeln, in den letzten Jahren immer mehr hin zur Fotoskulptur bewegt hat und eine sehr persönliche Arbeit über ihren Vater entwickelt hat, den sie begleitet hat in einem Prozess der Erblindung. Und diese Werke, sie hatte vor kurzer Zeit auch noch eine Einzelausstellung in MMK in Frankfurt, sind so voller Emotion, Ambiguität. Gleichzeitig finden sie eine ganz eigene Bildsprache. Also die Fotografie nähert sich eigentlich mit Farbe und Dunkelheit auch dem Verlust des Seelichts an. Das alle, also es ging nicht nur mir so, als wir die ausgepackt haben und auch jetzt bei der Presseführung wirklich wahnsinnig ergriffen waren. Also das ist eine Arbeit, an der man nicht vorbeigehen kann und die sich auch sehr also eine ganz neue Materialität von Fotografie eigentlich formulieren und finden.
Ja, was ich besonders toll finde, du hast die Stimmen der Künstlerinnen und Künstler eingebaut, nämlich wie?
Ja, es gibt durch die Ausstellung hinweg QR-Codes und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass natürlich hat man als Kuratorin immer einen bestimmten Blick oder ein bestimmtes Konzept, aber mir ist wichtig in der Zusammenarbeit, dass man wirklich auch nochmal die sehr subjektiven und individuellen Herangehensweisen der Künstlerinnen, die Stimmen zu ihren Arbeiten dazu hören kann. Und die Besucherinnen haben nun die Möglichkeit, mit ihrem Handy ganz normal über QR-Codes diesen Stimmen, zu den Arbeiten zuzuhören. Und es ist auch natürlich nochmal ein Moment der Intimität, also auch in der Szenografie. Die Architektur war übrigens gar keine einfache. Es ist in der Tat eine Blackbox, ein schwarzer Kubus, der teilweise mit sehr slicken Materialien arbeitet. Es gibt auch in dieser Parkstadt drumherum, es ist ein sehr von Corporate Identity geprägtes Environment. Und ich habe versucht, eben auch in der Szenografie und in der Ausstellung dem gegenzuwirken. Und das Thema der Intimität einerseits durch Farbgebung, es gibt fast so rosé-beigefarbene, sehr warme Wände, aber auch kleinere Räumlichkeiten, aber eben auch die Stimme, denn was ist intimer, als jemandem zuzuhören? Und das war, genau, eine sehr schöne Zusammenarbeit auch mit der Journalistin Jaya Mirani, die den Podcast und eben auch diese Stimmen-QR-Codes mit betreut hat mit mir.
Du bist, Jana, die zweite Kuratorin, die in der Stiftung Alexander Tuzek im Rahmen eines Förderprogramms unterstützt wird. Das nennt sich Junge Kuratorinnen. Erzähl doch ein bisschen darüber. Was beinhaltet dieses Förderprogramm? Wie kann man sich dafür bewerben oder wie wird man gefördert?
Ja, ich glaube, Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, wie ich, hatte ich schon am Anfang auch erwähnt habe, ich bin wirklich eingeladen worden. Mhm. Es war durch diese Zusammenarbeit mit der Pinakothek der Moderne ist es zustande gekommen. Es gibt aber durchaus, ja, es gibt eine sehr rege Fördertätigkeit der Stiftung. Es gibt unter anderem auch ein Förderprogramm für Künstlerinnen mit Kind, die eine jährliche Förderung bekommen. Es gibt dieses Kuratorenprogramm, das vor kurzem erst ins Leben gerufen wurde. Und zuvor von mir wurde, glaube ich, Veronika Epple vom CO Berlin gefördert oder wird noch gefördert. Und wie die Stiftung da weiter verfährt, ich glaube, soweit ich weiß, sind das eher intern besprochene Prozesse, die dann Einladungen, die ausgesprochen werden.
Okay. Jana, wir stellen in diesem Podcast den Gästen am Ende des Gesprächs immer die zwei selben Fragen, jetzt auch dir. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und warum?
Schwierige Frage, weil natürlich würde ich jetzt erstmal zu den großen Museen, Prado beispielsweise, wo eins meiner Lieblingsarbeiten von Hieronymus Bosch, Garten der ewigen Lüste, hängt, oder den Eremitage in St. Petersburg springen. Aber was mich eigentlich in den letzten Jahren auch in meiner Forschungs- und Lehrtätigkeit herumtreibt, ist eine kritische Auseinandersetzung mit Sammlungs- und Gründungsgeschichten von Museen. Und ich denke, da passiert sehr viel in dem Diskurs und da ist mir ein Museum in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen und zwar ist das Rautenstauch-Jost-Museum in Köln, was unter der Leitung der Kuratorin Nanette Snöb eine ganz visionäre Arbeit vorangetrieben hat im Bereich der Restitution, der Auseinandersetzung mit kolonialen Erbe. Es ist ein ethnologisches Museum, die aber auch über Fotografie verfügen und da finde ich eine ganz tolle, ich kann nur jeden einladen, der das Museum nicht kennt, es zu erkunden.
Ja, sehr schön. Und jetzt zur letzten Frage, Jana. Du darfst dir ein Kunstwerk deiner Wahl aussuchen. Ich schenke es dir. Welches wäre es? Ganz egal aus welchem Bereich, wie teuer, wo es hängt, wer Ansprüche darauf hat, du darfst es haben.
Auch eine sehr schwierige Frage. Ich hätte gesagt, tendenziell, es haben mich in meinen letzten Jahren von Studentinnen-WGs bis in die Gegenwart immer wieder verschiedene Kunstdrucke verfolgt. Ja. Und ich muss so ein bisschen herunter auswählen. Es ist nicht Wally Export und es ist dann auch nicht Claude Caron, sondern es wäre eigentlich zuletzt, mein Sohn ist mittlerweile ein bisschen älter, aber ich habe immer ein Porträt von Frida Kahlo mit Affe, das Selbstporträt, über meinem Wickeltisch hängen gehabt und habe sehr viel Zwiespalt mit diesem Bild gehabt. Ich bin ein großer Fan von Frida Kahlo, also ich glaube, es wäre auf jeden Fall dieses Porträt, weil da so viel Schwere, Leichtigkeit, ja. Emanzipationsgeschichte, Mystik drin steckt für mich. Und ich glaube, es wäre dieses Porträt.
Weißt du, wo es hängt? Wer es hat?
Ich weiß nicht, in welcher Sammlung es ist. Ich habe meine große Retrospektive, eine in St. Petersburg und eine in Paris gesehen. Ja. Aber es wäre noch mal zu recherchieren.
Ah ja, gut. So viel Einsatz können wir dann ja bringen, Jana. Ich danke dir sehr und wünsche dir ganz viel Erfolg und Horden von Besuchern für deine neue Ausstellung.
Dankeschön, Rebecca. Es hat mich sehr gefreut.
Das war Folge 103 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu bei griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.